Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Am liebsten stehe ich vor deiner Wohnung und beobachte dich.
Das Handy-Display leuchtet hell auf, als die Nachricht auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird. Eine zweite SMS folgt kurz darauf.
Ich sehe dich. Du sitzt in deinem Stuhl, die Füße hochgelegt und trägst ein blaues Shirt.
Das Handy vibriert erneut und verkündet den Eingang einer weiteren Textnachricht.
Ich werde dein Leben zerstören und dir dein Glück nehmen.
Und noch einer.
Ich hasse dich so sehr, dass ich dir ein Messer ins Herz rammen möchte.
An diesem Abend hat Dave die Lichter in seinem Wohnzimmer nicht angemacht. Er steht, in Dunkelheit gehüllt, hinter dem Vorhang am Fenster und blickt nach draußen in die Nacht. »Wo bist du?« flüstert er in die Stille seines Wohnzimmers. Er weiß, dass zwei Augen in diesem Moment zu ihm hochstarren, aber er kann niemanden dort draußen erkennen. Doch er kann ihren Blick fühlen. Sie weiß, wie Versteckspielen funktioniert. Und sie weiß, dass ihm das Angst macht. Seit das Stalking begonnen hat, kann Dave nicht mehr richtig schlafen. Jeden Tag erhält er unzählige Nachrichten, eine wütender als die andere. Wie konnte das passieren? Wie konnte aus der Liebe solch ein Hass entstehen?
Dave blickt sich in seinem dunklen Wohnzimmer um. Das Schlimmste ist, dass er sich zu Hause nicht mehr sicher fühlt. Er weiß, dass die Frau, die dort draußen in der Nacht lauert, keine Grenzen kennt. Dass sie mit Gewalt in jeden Winkel seines Lebens eindringt, ohne Rücksicht auf Verluste. Doch wie weit wird sie gehen? Schwarze Akte. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und wir feiern hier mit dieser Folge den 5. Geburtstag der Schwarzen Akte. Wie krass ist das? 5 Jahre lang dürfen wir das hier schon für euch machen. Und seit 5 Jahren hört ihr ganz fleißig unsere Folgen. Das ist so, so schön, dass wir das mit euch feiern wollen und da gleich 2 Ankündigungen für euch haben.
Also, eine der beiden coolen Ankündigungen ist ein neues Cover. Und ich weiß nicht, ob ihr da draußen checkt, wie krass das für uns ist, weil wir haben ja wirklich seit Anfang der Schwarzen Akte ein und dasselbe Cover. Und um ehrlich zu sein, haben wir in das neue Podcast-Cover auch so viel Persönliches gesteckt. Da würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr auf Instagram einfach mal schreibt und ratet, was wir damit vielleicht so gemeint haben. Und dann können wir uns in einer späteren Folge mal die ganzen Kommentare raussuchen und gucken, ob ihr richtig gelegen habt.
Ja, und wir hatten bei dem Shooting auch super viel Spaß. Das war ganz aufregend für Patrick und mich. Wie gesagt, ne, das war für uns irgendwie jetzt ein riesengroßer Schritt, für andere nicht. Das wissen wir, da sind ja schon lange auch die Gesichter auf den Covern zu sehen. Aber für uns ist das halt was ganz Besonderes. Und wir dachten so, nach 5 Jahren kann man da ja auch mal was Neues bringen. Und ja, deswegen sind wir super, super happy mit dem Ergebnis. Und ja, hoffen natürlich, dass es euch genauso gut gefällt. Aber das mit dem neuen Cover, das war's noch nicht. Denn, Patrick, erzähl den Leuten bitte, was wir noch Cooles, eigentlich ja für die Leute da draußen noch viel Cooleres haben, oder?
Also, ja, kann ich mir vorstellen, dass es die meisten wirklich noch mehr freuen wird. Und deswegen, es haben ja auch wirklich viele gefragt, wann kommen irgendwie mal wieder mysteriöse Fälle? Und die kommen genau ab jetzt. Ab jetzt, jeden Donnerstag, kriegt ihr 5 Extra-Folgen. Für jedes Jahr der Schwarzen Akte kriegt ihr eine Extra-Folge. Es wird unheimlich, es wird mysteriös und wir nennen das Paranormal. Wir haben auch mit dem Titel gespielt, Paranormal Activity, aber könnt ihr ja darüber entscheiden, ob das wirklich so sinnvoll wäre.
Ja, das ist unser Insider-Name. Wir nennen es Paranormal Activity, diese Extra-Fälle. Ja, das heißt, ab dieser Woche schon, ab diesem Donnerstag, also übermorgen, dem 22. Mai, gibt es die erste Extra-Folge, Special-Folge, Paranormal Activity, Paranormal, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Aber wir haben uns gedacht, hey, was könnten wir euch zurückgeben als Dankeschön? Und da dachten wir, extra Folgen, das wird euch doch sicherlich freuen. Das heißt, wie immer gibt es natürlich am Dienstag eine klassische, nenne ich sie jetzt mal, klassische Schwarze Akte-Folge. Und am Donnerstag, an 5 Donnerstagen, gibt es dann on top noch eine paranormale Folge der Schwarzen Akte. Als Geschenk für euch, für die Treue oder auch, falls ihr ganz neu mit dabei seid, da freuen wir uns natürlich auch. Also hört gerne rein in die Donnerstagsfolgen und gebt uns dann natürlich auch sehr, sehr gerne Feedback. Wie Patrick schon gesagt hat, es wird auf jeden Fall sehr unheimlich. Ich kann euch sagen, dass ich meine Folge nur bei Tageslicht recherchieren konnte und nicht bei Dunkelheit, weil ich da Angst hatte. Also, so viel dazu. Aber jetzt genug mit den ganzen Ankündigungen hier. Lasst uns mit dem Fall der heutigen Folge starten.
Werbung. Werbung Ende.
In der heutigen Folge werden wir über einen Fall sprechen, der sich so vor noch gar nicht allzu langer Zeit in den USA zugetragen hat. Der Fall führt uns nämlich direkt in das Herz der Vereinigten Staaten nach Omaha, dem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum Nebraskas. Rund 500.000 Menschen leben hier und so einige bekannte Persönlichkeiten wurden hier geboren. Zum Beispiel der berühmte Investor Warren Buffett, der in den Medien auch häufig als das Orakel von Omaha bezeichnet wird. Er lebt dort seit 70 Jahren in einem bescheidenen Häuschen, das mittlerweile fast zu einem Mythos geworden ist.
Aber auch der amerikanische Aktivist und Bürgerrechtler Malcolm X stammt aus Omaha. Der Name sagt vielen von euch bestimmt was, denn Malcolm X ist als Anführer der Bürgerrechtsbewegung in den USA in die Geschichte eingegangen. Es gibt auch super viele Bücher und Filme über ihn. Das Leben in Omaha ist ziemlich vielfältig. Wenn man in Reiseführern stöbert, dann liest man häufiger etwas über die wohl einzigartige Mischung der Stadt aus traditionellem Charme und modernen Vorzügen. Angepriesen wird auch die malerische Lage, direkt am Missouri River. Ebenso wie viele Ausflugsziele in die Natur, die man hier machen kann.
Zum Beispiel zum Big Lake Park, der später in dieser Folge noch zum Schauplatz eines Verbrechens wird. Der Park ist riesig groß, etwa 77 Hektar, also fast dreimal so groß wie das Oktoberfestgelände in München, wer schon mal da war. Verschiedenste Seen, Wanderwege und Spielplätze befinden sich dort und das ist damit also auch ein ideales Ausflugsziel für Familien. Besonders auch, weil es so friedlich dort ist, also normalerweise. Im Zentrum des Parks befindet sich ein großer See, der zweimal im Jahr mit Regenbogenforellen bestückt wird und daher bei Anglern super beliebt ist.
Zeitlich befinden wir uns im Jahr 2012, im November 2012, um genau zu sein. Die Menschen in Omaha erleben milde Herbsttage und kühle Nächte und so langsam bereitet sich die Natur auf den Winter vor. Doch während es sich viele in ihren Wohnungen und Häusern gemütlich machen, wird Dave in seinem einstigen Safe Place von einer Stalkerin terrorisiert. Von Gemütlichkeit kann da keine Rede mehr sein. Dave ist 36 Jahre alt und arbeitet als Kfz-Mechaniker in einer Autowerkstatt. Er hat sich gerade frisch von seiner langjährigen Partnerin Amy getrennt. Und mit Amy hat er auch zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter.
Nach der Trennung ist Amy mit den Kindern nach Omaha gezogen, weil sie Familie dort hat. Und Dave hinterher, weil er in der Nähe seiner Kinder sein wollte. So ist er also im Frühjahr 2012 in Omaha gelandet. Und wie das so ist, wenn man ganz allein in einer neuen Stadt ist, dann versucht man, neue Leute kennenzulernen. Dave fühlt sich nämlich etwas einsam in seiner kleinen Wohnung, aber gleichzeitig auch frei und ungebunden. Und das möchte er genießen. Also meldet er sich auf einer Dating-Website an. Plenty of Fish heißt die. Und Dave macht in seinem Profil genaue Angaben darüber, was er sucht und was er nicht sucht.
Denn nach seiner langjährigen Beziehung mit Amy will Dave erstmal nicht wieder was Festes haben, sondern einfach nur ein bisschen Spaß. In den nächsten Wochen und Monaten kann er so einige neue Kontakte knüpfen. Und so lernt er zum Beispiel Liz kennen. Die zwei haben jede Menge gemeinsame Interessen, von Heavy Metal über Science Fiction bis hin zu Motorrädern. Liz liebt Tiere, sprüht vor Energie und wirkt cool und bodenständig. Auch sie hat zwei Kinder, genauso wie Dave, und ist Inhaberin einer Reinigungsfirma. Und Liz ist auch vollkommen fein damit, dass das mit ihnen beiden eher unverbindlich bleibt und auch nur von kurzer Dauer ist. Und Dave, der genießt die Dates mit ihr sehr.
Genau so hat er sich den Start in sein neues Single-Dasein in Omaha vorgestellt. Nach Liz folgen noch einige andere Frauen und allen gegenüber ist Dave ehrlich, was seine Absichten angeht. Jede Frau bringt ihre eigene Geschichte mit. Und viele von ihnen sind froh, einfach ein paar schöne, unverbindliche Abende mit einem netten Mann zu verbringen. Dave ist happy. Er hat seinen Freiraum, aber auch immer jemanden, mit dem er quatschen und seine Zeit verbringen kann. Aber dann taucht da doch eine Frau in Daves Leben auf, die droht, seinen Plan des freudigen Single-Lebens über den Haufen zu werfen.
Ihr Name ist Carrie und Dave trifft sie etwa 6 Monate, nachdem er sich bei Plenty of Fish angemeldet hat. Carrie ist eine lebhafte und herzliche Person, die sich nicht scheut, ihre Meinung zu sagen und immer ein Lächeln auf den Lippen hat. Carrie gehört zu den Menschen, die den Raum erhellen, sobald sie ihn betreten. Dave lernt sie aber nicht bei Plenty of Fish kennen, sondern ganz oldschool im echten Leben. Und zwar, als sie ihr Auto zur Wartung in seine Werkstatt bringt. Und Dave merkt sofort, dass Carrie etwas ganz Besonderes an sich hat.
Ihm kommt es so vor, als wäre zwischen ihnen ein kleiner Funke, eine gewisse Spannung. Er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Carrie diese Anziehung auch spürt. Keiner von beiden traut sich, den anderen darauf anzusprechen. Und so verlässt Carrie die Werkstatt wieder, ohne dass sie Nummern ausgetauscht haben. Doch, wie der Zufall es so will, entdeckt Dave einige Wochen später Carries Profil auf der Dating-Website und er schreibt sie sofort an.
Zeitlich befinden wir uns mittlerweile im Oktober 2012, also einen guten Monat, bevor das Stalking anfängt. Carrie und Dave beginnen, miteinander auszugehen. Der Funke zwischen ihnen ist nämlich immer noch da. Ebenso wie Dave ist Carrie nicht an etwas Festem interessiert. Sie ist eine alleinerziehende Mutter mit einem 14-jährigen Sohn und sucht einfach nur ein bisschen Spaß und Abwechslung vom Alltag. Dave kommt es so vor, als hätte er den Jackpot geknackt. Bei ihrem ersten Date treffen sich die beiden in einem Restaurant und direkt danach lädt Dave Carrie zu sich nach Hause ein.
Der Abend verläuft harmonisch und sinnlich und beide sind super happy, bis es an der Haustür klingelt. Liz steht draußen vor der Tür und will noch ein paar Sachen abholen, die sie bei Dave hat liegen lassen. Kurz zur Erinnerung, Liz war die Frau, die Dave als erstes über Plenty of Fish kennengelernt hat. Dave ist die Situation super unangenehm. Er bittet Carrie zu gehen und macht Liz die Tür auf. Die beiden Frauen sehen sich für einen kurzen Augenblick im Flur. Dann ist Carrie in ihrem Auto und Liz schnappt sich ihre Sachen und düst wieder ab.
Noch am selben Abend ruft Dave Carrie an, um sich zu entschuldigen. Aber die sieht das Ganze total entspannt und lädt ihn einfach zu sich ein. Eine ehemalige Liebhaberin, die eben ein bisschen Kram aus Daves Wohnung holen will. Das ist für Carrie jetzt wirklich keine große Sache. Immerhin sind sie und Dave ja nicht exklusiv zusammen. Ihre entspannte Einstellung führt auch dazu, dass Dave sie direkt noch ein bisschen mehr mag. Ganz abgesehen von ihrem Antrieb und ihrem Ehrgeiz, der Carrie in Daves Augen von anderen Frauen unterscheidet.
Die 37-Jährige hatte schon immer ein Faible für Computer und arbeitet als Programmiererin bei einem Unternehmen, das sich nur ein paar wenige hundert Meter von Daves Wohnung entfernt befindet. Carrie ist super happy mit ihrem Job, den sie sich mühsam erarbeitet hat. Der Weg dorthin war aber nicht immer leicht. Carrie ist recht jung Mutter geworden, mit Anfang 20, als sie gerade mitten im Studium war. Mit dem Vater ihres Kindes hat es gar nicht geklappt. Und so hat Carrie ihren Sohn Max allein großgezogen.
Als Max dann alt genug war, ist Carrie aufs College zurückgekehrt, um ihr Studium zu beenden. Das Leben war für sie wirklich nicht immer leicht und Carrie hat viele Herausforderungen mit Kraft, Eigenständigkeit und Mut gemeistert. Aber manchmal hatte sie auch das Gefühl, dass alles einfach zu viel war. Gerade in der Zeit, in der Max noch ganz klein war. Einige Jahre nach seiner Geburt, da war sie in ihren späten 20ern, hatte Carrie zunehmend mit Depressionen zu kämpfen. Ihr wurde außerdem eine bipolare Störung diagnostiziert, die sie aber mit Hilfe von Therapie und Medikamenten wohl gut in den Griff bekommen hat.
Es gab in Carries Leben immer mal wieder Phasen, in denen sie sich so taub gefühlt hat, dass sie ihre Medikamente abgesetzt hat. Ohne die Pillen war das Gefühl dann besser, zumindest für eine Weile. Carrie hat viel erlebt und viel geleistet in ihrem Leben und jetzt mit Dave will sie einfach nur eine gute, entspannte Zeit haben. Als sie Dave kennenlernt, ist Carrie gesundheitlich topfit. Sie arbeitet in ihrem Traumjob und Max ist zufrieden an seiner Highschool. Also endlich mal eine Phase in ihrem Leben, in der alles gut und friedlich ist.
Da sich Carries Büro so nah an Daves Wohnung befindet und sie gerade an einem wichtigen Projekt arbeitet, bleibt sie auch häufiger mal über Nacht bei ihm. So braucht sie zur Arbeit nur wenige Minuten zu Fuß, statt eine Stunde Fahrtweg von sich zu Hause aus. Die beiden verbringen viel Zeit zusammen, einfach weil sie auf so vielen Ebenen gut harmonieren. Carrie hat sogar einen Zweitschlüssel zu Daves Wohnung, damit sie flexibel kommen und gehen kann. Und das, obwohl die beiden ja erst 2 Wochen offiziell daten. Das ging dann doch ziemlich schnell. Beide wollen die Beziehung oder was auch immer das dazwischen ihnen ist, aber nach wie vor locker halten. Doch mit der Harmonie wird es jetzt ganz schnell vorbei sein.
Denn als Dave am 13. November 2012 das Haus verlässt, um zur Arbeit zu fahren, ahnt er nicht, dass sein Leben nach diesem Tag nie wieder so sein wird wie vorher. Es ist Vormittag, als er plötzlich eine seltsame Nachricht von Carrie erhält. Ein paar Stunden zuvor hat er ihr noch einen Kuss gegeben und jetzt schreibt sie ihm plötzlich, dass sie in ihrer Beziehung den nächsten Schritt machen will. Sie will bei ihm einziehen und zwar nicht nur temporär.
Dave ist ziemlich überrascht. Eigentlich hatten sie doch letztens erst noch über das Thema geredet und waren sich beide einig, dass es einfach so locker weiterlaufen soll. Vielleicht ist Carrie ja nicht ehrlich zu ihm gewesen. Dave teilt Carrie offen mit, dass er an einem dauerhaften Zusammenleben nicht interessiert ist. Als Antwort erhält er eine verletzte und wütende Nachricht, in der Carrie schreibt, dass er verschwinden soll, dass sie ihn hassen würde und ihn nie wiedersehen wolle und dass sie jemand anderen kennengelernt habe.
Dave ist vollkommen perplex und weiß nicht, was er denken soll. Erst will sie bei ihm einziehen, jetzt hat sie jemand anderes kennengelernt? Hat er sich so sehr in Carrie getäuscht? Als er am Mittag nach Hause kommt, sind Carries Sachen weg, einschließlich Carrie selbst. Für Dave fühlt es sich an, als habe sie mit ihm Schluss gemacht, obwohl sie ja gar nicht richtig zusammen waren. Aber er hat sie eben schon ziemlich gemocht und ist eben über diesen Wandel der Ereignisse ziemlich traurig. Dann hat er Carrie wohl doch nicht so gut gekannt, wie er das gedacht hat. Aber es gibt ja noch andere tolle Frauen dort draußen. Und er hatte ja auch eigentlich geplant, sich nicht zu verlieben. Also beschließt Dave, einfach wie gewohnt weiterzumachen.
Doch es scheint, als habe Carrie nicht vor, einfach sang- und klanglos aus seinem Leben zu verschwinden. 2 Tage nach ihrem Auszug schickt sie Dave wieder Nachrichten, in denen sie schreibt, wie sehr sie ihn hasse, dass er eine schreckliche Person sei und ihr Leben ruiniert habe. Aus den ersten Nachrichten werden schnell immer mehr. Was Carrie schreibt, klingt zunehmend aggressiv und bedrohlich. Sie droht damit, auch sein Leben zu ruinieren und alles, was ihm wichtig sei.
Und sie droht nicht nur, sie beobachtet ihn auch. Und zwar nicht nur in seiner Wohnung, sondern auch auf seiner Arbeit oder wo er sonst noch so hinfährt. Innerhalb weniger Tage scheint Carrie sich von einer charmanten Liebhaberin in eine hasserfüllte Stalkerin verwandelt zu haben. Und damit wären wir wieder an dem Punkt, an dem wir die Folge heute begonnen haben. Mit Dave, der massiv unter dem Stalking leidet. Die ganze Sache mit Carrie hat sein Leben wie eine Lawine überrollt. Er hat keine Kontrolle mehr.
Dave ist allerdings nicht der Einzige, der den ganzen Hass zu spüren bekommt. Carrie scheint es auf jede Frau abgesehen zu haben, die einmal in Daves Leben eine Rolle gespielt hat. So zum Beispiel auch Liz. Die beiden Frauen sind sich ja kurz im Flur begegnet, als Liz ihr Zeug aus Daves Wohnung abgeholt hat. Dave hatte Carrie ja in diesem Moment gebeten zu gehen. Anscheinend hat sie diesen Rausschmiss wohl doch nicht so gut verkraftet, wie sie behauptet hatte.
Liz meldet sich jetzt etwas irritiert bei Dave und erzählt, dass jemand ihr Auto mit einem Schlüssel zerkratzt habe. Danach hat sie eine Nachricht von Carrie bekommen, in der stand:
Da kommt noch mehr, wenn du Dave nicht in Ruhe lässt. Hure.
Dave ist geschockt. Carrie scheint tatsächlich ihre Drohung wahrzumachen, alles zu zerstören, was ihm jemals im Leben wichtig war. Aber woher hat sie Liz' Nummer? Ist es möglich, dass sie sich irgendwie in sein Handy gehackt hat, um Liz' Telefonnummer herauszufinden?
Dave und Liz sind gleichermaßen überfragt und überfordert mit der Situation. Und sie haben Angst. Die Nummer mit dem Auto zeigt ja, dass Carrie es anscheinend nicht nur bei leeren Drohungen belässt. Aber wie weit wird sie gehen in ihrem Hass? Was, wenn noch etwas richtig Schlimmes passiert? Niemand weiß, was Carrie vorhat oder wo sie ist. Seit dem 13. November, also dem Tag, an dem Carrie Dave so plötzlich verlassen hat, hat nämlich niemand mehr die 37-Jährige gesehen. Sie wird von ihrer Mutter 3 Tage später, also am 16. November, offiziell als vermisst gemeldet.
Obwohl Nancy, so heißt Carries Mutter, eigentlich jeden Tag mit ihrer Tochter telefoniert oder schreibt, denkt sie sich erst nicht viel dabei, als sie ein paar Tage nichts von ihrer Tochter hört. Sie weiß, dass Carrie jemanden kennengelernt hat und dass jede Beziehung am Anfang neu und aufregend ist. Da kann es schon mal passieren, dass man sein Handy nicht beachtet. Es war ja auch abgesprochen, dass Nancy sich um ihren Enkel Max kümmert, während Carrie wegen ihrer Arbeit bei Dave übernachtet.
Doch als Carrie kommentarlos nicht zur Hochzeit ihres Halbbruders erscheint, da weiß Nancy, dass etwas nicht stimmt. Ihr ungutes Gefühl wird nur verstärkt, als sie plötzlich eine seltsame Nachricht von Carrie erhält. Darin teilt Carrie ihr nämlich mit, dass sie einen neuen Job in Kansas ergattert habe, bei dem sie ziemlich gutes Geld verdienen würde. Sie schreibt, dass Max noch ein bisschen bei den Großeltern bleiben müsse und dass Carrie sich melden würde, um den Umzug ihres Sohnes nach Kansas zu organisieren.
Nancy ist ziemlich irritiert. Sie ist sich super sicher, dass Carrie so eine Information niemals einfach per Textnachricht mitteilen würde. Nancy versucht, ihre Tochter anzurufen, doch die geht nicht ran. Also beschließt Nancy, Hilfe bei den Behörden zu suchen. Und so wird die Polizei in den Fall eingeschaltet. Die Polizei will der ganzen Sache jetzt auf den Grund gehen und unternimmt einige Versuche, Carrie zu kontaktieren. Doch Carrie ist nur über Textnachrichten erreichbar und nimmt keine Telefonanrufe an, auch nicht von der Polizei. Alles sehr seltsam.
Ihre Wohnung befindet sich auch noch immer in dem Zustand, in dem Carrie sie verlassen hat. Also sämtliche Klamotten liegen noch im Kleiderschrank und der Mantel hängt noch über dem Stuhl, so als würde sie jeden Moment zurückkommen. Wenn Carrie also wirklich nach Kansas gezogen ist, wie sie in der Nachricht an ihre Mutter geschrieben hat, dann hat Carrie nichts von ihren Sachen mitgenommen. Keine Kleidung, keine Erinnerungsstücke, nichts. Allerdings wurde von ihrem Konto 2x Geld abgehoben. Wie viel genau, das ist leider nicht bekannt. Vielleicht hat sie sich ja damit neue Sachen gekauft.
Natürlich klopft die Polizei auch bei Dave. Es liegt ja total auf der Hand, dass er etwas über Carries Verschwinden wissen könnte. Oder vielleicht sogar etwas damit zu tun hat. Denn immerhin ist er der Letzte, der Carrie gesehen hat, bevor sie quasi im wahrsten Sinne des Wortes aus seiner Wohnung verschwunden ist. Den Verdacht gegen ihn kann Dave aber schnell widerlegen. Er zeigt der Polizei die vielen fiesen Nachrichten, die Carrie ihm in den letzten Tagen geschickt hat, und berichtet vom Stalking.
Damit ist der Fall für die Behörden erstmal klar. Sie haben schon viel zu oft miterlebt, wie verletzte Liebe in blinden Zorn umgeschlagen ist. Dave ist nicht der erste Mensch, der von einem ehemaligen Partner oder einer Partnerin gestalkt wird. Besonders vor dem Hintergrund von Carries bipolarer Störung scheint ihr Verhalten irgendwie gut ins Bild zu passen, das die Behörden von Carrie haben.
Aus Erfahrung weiß die Polizei, dass Menschen mit bipolarer Störung ohne die richtige medikamentöse Einstellung ziemlich unberechenbares Verhalten an den Tag legen können. Und genauso erklärt man sich nun auch das krasse Stalking und die vielen Hassnachrichten. Carries Verbleib zu klären, scheint damit also nur noch zweitrangig. Die Polizei geht nicht mehr davon aus, dass es sich um einen vermissten Fall handelt, sondern um eine eifersüchtige Ex-Freundin in der Anfangsphase des Stalkings.
Daher wird auch die Suche nach Carrie eingestellt. Obwohl Nancy, ihre Mutter, alles tut, um die Polizei zu überzeugen, ihre Bitten ernst zu nehmen. Denn sie spürt, dass ihrem Kind irgendwas zugestoßen ist. Es ist nicht normal, wie Carrie sich verhält, und es passt absolut nicht zu ihr, einfach so abzutauchen, ohne sich zumindest von ihrem Sohn Max oder ihrer Mutter zu verabschieden. Dazu kommt, dass Carrie im Laufe der nächsten Wochen nicht zu wichtigen Familienevents erscheint, die sie unter normalen Umständen nie im Leben hätte verpassen wollen. Zum Beispiel die Beerdigung von ihrem Vater oder den 15. Geburtstag von Max, ganz zu schweigen von Carries eigenem Geburtstag.
Die Nachrichten, die Carrie ihr über Facebook schreibt, können sie nicht beruhigen. In einer gratuliert sie Nancy zum Muttertag. In einer anderen steht:
Ich bin nicht verschwunden. Ich will einfach gerade nicht nach Hause kommen. Ich liebe euch alle, aber ich brauche Zeit.
Während die Nachrichten am Anfang noch nett klingen, werden die Texte im Laufe der Wochen zunehmend gemein. Carrie wirft Nancy darin zum Beispiel vor, keine gute Mutter zu sein.
Doch es ist nicht nur das, was Nancy so sehr stört. Auch die Tatsache, dass die Nachrichten häufig voller Zeichensetzungs- und Rechtschreibfehler sind. Die Carrie, die Nancy kennt, hätte niemals solche Texte geschrieben. Sie ist wohl absolut pedantisch gewesen, was sowas angeht. Ja, und so vergeht die Zeit. Während der nächsten Wochen und Monate schickt Carrie Dave tausende Nachrichten und E-Mails. Zunächst stammen alle von Carries ursprünglichem Account, doch sie scheint ihre Nummer regelmäßig zu wechseln. Vermutlich, damit man ihren Standort nicht zurückverfolgen kann.
Insgesamt erhält Dave Nachrichten von 30 bis 40 Nummern, die er gar nicht schnell genug blockieren kann. Er wechselt immer wieder seine Handynummer, doch Carrie findet seine aktuelle immer wieder heraus. Längst hat sich der Ton in den Nachrichten von Eifersucht und Wut zu gehässig und bedrohlich gewandelt. Wir haben einige Beispiele am Anfang der Folge ja schon genannt.
Ich werde dein Leben zerstören und dir dein Glück nehmen. Ich hasse dich so sehr, dass ich dir ein Messer ins Herz rammen möchte.
Aber auch,
ich kann dich sehen. Ich mach dich fertig.
Sie fragt auch, wie der Kaffee schmeckt, als Dave gerade in einem Café sitzt, oder schickt ihm Nachrichten, in denen sie ihm berichtet, wo er gerade mit seinen Kindern ist, was er anhat und was er bestellt hat. Seit das Stalking begonnen hat, will Daves Ex-Freund nicht mehr, dass die Kinder ihn in seiner Wohnung besuchen kommen. Das heißt, wenn er sie sehen will, dann muss er zu ihnen fahren oder sie an einem öffentlichen Platz treffen.
Wirklich entspannt sind diese Treffen aber nie für Dave, aus Sorge davor, was Carrie in ihrer Eifersucht tun könnte. Paranoia wird zu einem Bestandteil von Daves Leben. Das Abnormale wird zur Normalität. Dave weiß manchmal gar nicht mehr, was real ist und was nicht. Er steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch und versucht im Alkohol eine Möglichkeit zu finden, um wenigstens einmal kurz abzuschalten. Aber so richtig will das auch nicht klappen. Bis zu 125 Mal am Tag leuchtet sein Display mit einer Nachricht von Crazy Carrie auf, wie er sie insgeheim inzwischen nennt.
Sie schreibt einmal, sie befinde sich im selben Wohnkomplex wie er, in Apartment Nummer 12. Dave verlässt daraufhin das Haus, um sie endlich zur Rede zu stellen. Doch muss feststellen, dass es in der Häuserreihe gar kein Apartment Nummer 12 gibt. Es kommt ihm vor, als würde sie ein Spiel mit ihm spielen. Ein richtiger Psychoterror. Sie schreibt ihm auch, während er arbeitet. Carrie schickt ihm Details über jeden Kunden, mit dem er sich draußen vor der Werkstatt unterhält. In solch einer Nachricht steht zum Beispiel:
Von jeder Frau, mit der du sprichst, werde ich das Nummernschild fotografieren und sie verfolgen. Es ist mir egal, wenn es nur Kundinnen sind.
Dave erstattet Anzeige und die Polizei hängt sich nun selbst an seine Fersen, um zu schauen, von wo aus Carrie ihn beobachten könnte. Umgekehrte Observierung nennt man das. Aber Carrie stellt sich geschickt an. Sie scheint zu wissen, wie man sich versteckt. Aber um Carrie Einhalt gebieten zu können, muss die Polizei wissen, wo sie ist. Doch niemand hat sie gesehen, weder ihre Bekannten noch ihre Nachbarn.
Carrie ist weg, angeblich umgezogen. Und trotzdem scheint sie noch sehr, sehr nah zu sein. Das bekommt auch Liz zu spüren, die Carrie scheinbar zu ihrer Feindin Nummer 1 erklärt hat. Ende November 2012, da ist Carrie etwa 2 Wochen verschwunden, meldet Liz der Polizei, dass jemand in ihre Garage eingebrochen sei und Hure von Dave an die Wand gesprüht habe. Da Carrie jetzt auch immer mehr in ihren eigenen Space einzudringen scheint, bekommen Liz und ihre Kinder es mit der Angst zu tun. Erst das zerkratzte Auto, dann die Beleidigung an der Wand. Ja, was kommt als nächstes?
In ihrem geteilten Leid kommen Liz und Dave sich wieder ein wenig näher und fangen an, sich sporadisch zu treffen. Es kommt nicht selten vor, dass sie beide gleichzeitig Nachrichten von Carrie erhalten, während sie zusammen Zeit verbringen. Immer mal wieder gibt es Momente, in denen sie einfach nur in Ruhe fernsehen wollen, doch dann plötzlich beide Handys mit neuen Drohnachrichten vibrieren.
Dave hat den Eindruck, dass Liz das wahre Opfer der ganzen Geschichte ist. Einfach, weil sie ja überhaupt gar nichts mit Carrie zu tun hat. Sie hat sie ja nur einmal für ein paar Sekunden im Flur gesehen und das war's.
Werbung. Werbung Ende.
Dave hat ein schlechtes Gewissen, dass er sie mit in diesen Schlamassel reingezogen hat. Er hat das Bedürfnis, Liz und ihre Familie zu beschützen. Entsprechend groß ist der Schock, als Dave eines Abends ein Foto von Carrie erhält, auf dem eine gefesselte Frau im Kofferraum eines Autos zu sehen ist. Carrie droht damit, die Frau, also Liz, zu töten. Sofort ruft Dave Liz an, die ihn aber beruhigen kann. Es geht ihr gut und sie befindet sich in ihrem Haus. Das Foto ist nicht echt. Das ist alles wohl nur ein Teil von Carries perfidem Spiel. Kurze Zeit später erhält Dave den Link zu einem gefälschten Nachruf auf Liz.
Und es geht noch weiter. Dave ist gerade bei der Arbeit, als Liz ihn erschrocken anruft. Sie erzählt, dass in Daves Wohnung ein Fenster eingeschlagen wurde und jemand mit großen Buchstaben »Verpiss dich, Hure« an die Wand über sein Bett geschrieben hat. Die paar Klamotten, die Liz bei Dave hatte, die liegen zerschnitten auf dem Bett. Eine deutlichere Drohung kann es ja eigentlich nicht geben. Ob Carrie Liz wohl angegriffen hätte, wenn sie in der Wohnung gewesen wäre? Die Angst davor, dass Carrie mit ihren Drohungen bald ernst machen könnte, die ist groß.
Theoretisch hätte die Polizei ja auch einen hinreichenden Tatverdacht, um Carrie festnehmen zu können. Aber man kann eben niemanden verhaften, den man nicht findet. Und dann, etwa 2 Monate nachdem Carrie verschwunden ist, entdeckt Dave ihr Auto, als er gerade von der Arbeit zurück nach Hause fährt. Es steht auf einem Parkplatz, ganz in der Nähe seiner Wohnung, und Dave meldet den Fund sofort den Behörden. Er ist sich ziemlich sicher, dass es Carries Wagen ist. Immerhin hat er ihn ja vor nicht einmal 3 Monaten noch in seiner Werkstatt gewartet, als er und Carrie sich zum ersten Mal gesehen haben.
Die Polizei durchsucht das Fahrzeug, kann jedoch nichts Auffälliges daran entdecken. Sie finden einen Fingerabdruck auf einer Bonbondose, der jedoch weder zu Carrie noch zu jemandem in der bundesweiten Datenbank gehört. Eine zweite Person muss also in Carries Auto gewesen sein. Doch das hat ja an sich erstmal nichts zu bedeuten. Carrie könnte ja jemanden mitgenommen haben, der sich dann während der Fahrt an den Bonbons bedient hat. Von Carrie selbst fehlt immer noch jede Spur.
Wieder ein paar Monate später, mittlerweile ist schon fast ein halbes Jahr seit Carries Verschwinden vergangen, erhält ihre Mutter Nancy einen Anruf von einem Mann, der behauptet, Carrie in einer Obdachlosenunterkunft gesehen zu haben. Nancy ist so erleichtert, dass sie keine Worte dafür hat. Sie zittert am ganzen Körper, als sie sich auf den Weg zur Obdachlosenunterkunft macht. Endlich würden sie ihre Tochter nach Hause holen. Vor der Unterkunft trifft Nancy die Polizei, die hineingeht, um Carrie in Empfang zu nehmen. Aber Carrie ist nicht da.
Es ist wirklich kaum zu glauben, aber die ganze Sache stellt sich als schlechter Scherz heraus. Carrie wurde überhaupt gar nicht in der Obdachlosenunterkunft gesehen. Jemand treibt hier ein wirklich perfides Spiel. Wenige Wochen später beschließt Max, also Carries Sohn, der Sache auf den Grund zu gehen. Er schickt seiner Mutter eine Nachricht auf Facebook und die antwortet auch sofort. Max bittet Carrie, 3 Fragen zu beantworten, um zu beweisen, dass sie es auch wirklich ist. Wie sein 2. Vorname lautet, was der Name ihres 1. Hundes war und wie sein bester Freund heißt, sind die 3 Fragen.
Nach seiner Nachricht bleibt es still im Chat. Max wird keine Antwort darauf bekommen. Am 17. August 2013, also ein Dreivierteljahr nach Carries Verschwinden und dem Start des Stalkings, geschieht die finale Katastrophe. Eine völlig aufgelöste Liz ruft an diesem Tag bei Dave an und berichtet, ihr Haus stehe in Flammen. Kurz darauf erhält Dave eine Nachricht von Carrie.
Ich lüge nicht. Ich habe das Haus dieser widerlichen Schlampe angezündet. Ich hoffe, die Schlampe und ihre Kinder sterben darin.
An diesem Tag verliert Liz also ihr Zuhause. Zum großen Glück waren aber weder sie noch ihre Kinder zu diesem Zeitpunkt des Brandes im Haus. Doch all ihre Haustiere sind in den Flammen ums Leben gekommen. 2 Hunde, eine Katze und eine Schlange. Nach diesem Schock packt Liz ihre letzten Sachen zusammen und zieht mit ihren Kindern weg. Sie sagt Dave nicht wohin, aus Angst, Carrie könnte sie wiederfinden. Dave kann Liz diese Entscheidung nicht verübeln. Niemand setzt sich diesem Terror freiwillig aus. Auch wenn er ziemlich traurig ist, dass Liz geht. Denn sie ist die Einzige, die so wirklich verstanden hat, wie es ihm geht.
2 weitere Monate später, mittlerweile ist also fast 1 Jahr vergangen, entdeckt Dave, dass jemand seine ganze Werkstatt verwüstet hat. An der Wand befindet sich ein Schriftzug, den jemand mit orangener Farbe dorthin gesprayt hat. Dort steht, Dave schlägt Frauen. Anscheinend zerstört Carrie nicht nur seine Beziehungen, sondern auch seinen öffentlichen Ruf, sein ganzes Leben, so wie sie es von Anfang an angedroht hat.
Dann, am Jahrestag ihres 1. Dates, schickt Carrie Dave eine E-Mail, die an ihren Ehemann adressiert ist. In der E-Mail ein Foto von einem Messer, zusammen mit der Nachricht, sie sei in seinem Wohnhaus unterwegs. Doch zu Daves großer Erleichterung wird niemand von seinen Nachbarn angegriffen. Im Januar 2014, da läuft das Stalking schon seit 14 Monaten, hat Dave eine alte Schulfreundin zu Besuch, mit der er sich schon immer super verstanden hat. Die beiden sind Kumpels. Aber das weiß man ja nicht, wenn man sie nur von außen beobachtet.
Sein Handy explodiert mit Nachrichten. Und später am Tag hören sie, wie jemand an der Türklinke herumhantiert. Mitten in der Nacht fliegt plötzlich ein Ziegelstein durchs Badezimmerfenster und landet laut scheppernd auf den Fliesen. Der Schreck ist groß, aber zum Glück kommt niemand zu Schaden. So geht es die nächsten Monate weiter. Im Februar 2015, 3 Jahre nachdem alles angefangen hat, zieht Dave die Reißleine und sucht sich einen neuen Job und eine neue Wohnung. Und zwar in Council Bluffs, eine kleine, ruhige Nachbarschaft am Stadtrand von Omaha.
So ist er immer noch in ungefährer Nähe zu seinen Kindern, kann aber im besten Fall nochmal von vorn starten, ganz ohne Carrie. Doch dann trifft Dave eine fatale Entscheidung, denn er meldet sich wieder beim Online-Dating an. Dieses Mal zwar auf einer anderen Plattform, aber dennoch findet ihn Carrie dort sofort. Sie lockt ihn mit einem Fake-Profil zu einem Date und lässt ihn dort stundenlang alleine warten.
Offenbar scheint sie nicht sonderlich begeistert darüber zu sein, dass Liz und er beide unabhängig voneinander weggezogen sind. Sie sucht sich also ein neues Stalking-Opfer. Amy, Daves Ex-Freundin, mit der er die beiden Kinder hat. Carrie schickt Amy Nachrichten, dass sie die Familie beobachte und dass sie sich von Dave fernhalten soll. Sie droht Amy sogar, ihren Kindern im Schlaf die Kehle durchzuschneiden. Damit löst sie eine solche Angst aus, dass Amys kleiner Sohn nachts mit einem Baseballschläger bewaffnet auf dem Sofa Wache halten will, obwohl er noch nicht einmal im Teenageralter ist.
Dave kauft sich daraufhin eine Waffe und versteckt sie im Kleiderschrank, denn nach all dem, was passiert ist, will er für den Notfall gewappnet sein. Auf keinen Fall wird er zulassen, dass Carrie seiner Familie irgendwas antut. Etwa zur gleichen Zeit, also im Frühjahr 2015, nehmen sich zwei Ermittler aus einem benachbarten Bezirk dem Fall an. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie den Fall so interessant finden. Denn es gibt ja so viele Ungereimtheiten. Niemand hat Carrie in den 3 Jahren gesehen oder von ihr gehört. Und trotzdem schreibt sie ständig Nachrichten. Doch diese Nachrichten sind ja kein Beweis dafür, dass Carrie noch lebt.
Kurz nach ihrem Verschwinden wurde ja 2-mal Bargeld von Carries Konto abgehoben. Danach nie wieder. Doch ohne Geld kann niemand leben. Und auch ohne Kleidung nicht. All das hat Carrie ja nie aus ihrer Wohnung geholt. Die Ermittler glauben nicht, dass Carries Verhalten allein auf ihre bipolare Störung und fehlende Medikamente zurückzuführen ist. Die Erfahrung zeigt zwar, dass Menschen mit bipolarer Störung unberechenbares Verhalten an den Tag legen können, doch dass aus einer liebenden, lebensfrohen und wirtschaftlich gut gestellten Mutter eine brutale, hasserfüllte Stalkerin wird, die 3 Jahre lang einen Mann terrorisiert, den sie nur 2 Wochen lang kannte, das scheint dann doch sehr unwahrscheinlich.
Die Ermittler entscheiden sich für einen ungewöhnlichen Ansatz. Der eine wird den Fall so bearbeiten, als sei Carrie tot, und der andere versucht zu beweisen, dass sie noch lebt. Also beginnen sie, alle Akten nochmal neu zu durchforsten. Die abertausende Nachrichten sind das wohl größte Mysterium, das dieser Fall zu bieten hat. Denn vieles deutet darauf hin, dass die Nachrichten zwar von Carries Account verschickt wurden, aber nicht von Carrie selbst. Angefangen mit den vielen Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehlern. Warum hätte Carrie auf einmal anfangen sollen, Fehler in ihre Texte einzubauen, wenn sie vorher immer auf sprachliche Korrektheit geachtet hat?
Ein IT-Spezialist im Bereich digitaler Forensik nimmt sich also die ganzen Nachrichten vor. In den 3 Jahren haben sich etwa 15.000 Mails und bis zu 50.000 Textnachrichten angesammelt, also keine kleine Datenmenge. Er stellt fest, dass der Sender der Nachrichten im Laufe der Zeit zunehmend raffinierter darin geworden ist, seine IP-Adresse zu verstecken. Einige der Nachrichten wurden auch aus öffentlichen WLANs wie dem von McDonald's verschickt. IP, kurz am Rande dazu, steht für Internetprotokoll. So eine IP-Adresse kann man in der Regel zu einem physischen Standort zurückverfolgen. Es ist also quasi wie eine Wohnadresse, nur halt am Computer.
Irgendwie muss der Spezialist nun Ordnung in den Datensatz bringen. Also schreibt er extra dafür ein Programm, das ihm dabei hilft, den Datensatz nach einem Muster zu durchsuchen. Nach vielen, vielen Stunden hochkonzentrierter Arbeit kann der Spezialist tatsächlich eine bestimmte IP-Adresse herausfiltern, die zu einem Haus in Council Bluffs gehört. Council Bluffs, kurz zur Erinnerung, ist der Ort, an den Dave gezogen ist, um vor Carrie zu fliehen. Ob das ein Zufall ist?
In diesem Haus lebt ein Mann, der ebenfalls für die Polizei arbeitet, und zwar als Netzwerkadministrator. Dieser Mann hat eine On-Off-Beziehung mit einer Frau, die bei ihm wohnt, seit ihr Haus abgebrannt ist. Und diese Frau heißt Liz. Liz, die Frau, die Dave zuallererst auf der Dating-Plattform kennengelernt hat und die mit ihm zusammen das Stalking durchgestanden hat. Die Frau, der Dave während der ganzen Zeit seine Sorgen und seinen Schmerz anvertraut hat. Damit hat nun wirklich niemand gerechnet. Wie ist das denn möglich? Denn ganz am Anfang, vor dem Feuer, als Liz und Dave noch gedatet haben, haben sie teilweise doch gleichzeitig Nachrichten von der vermeintlichen Carrie bekommen, während sie zusammen auf der Couch saßen.
Darauf findet die Polizei schnell eine Antwort. Man bittet Liz, ihr Handy zur Verfügung zu stellen, um die Stalking-Nachrichten nochmal neu zu untersuchen. Zur großen Überraschung der Ermittler gibt sie ihr Handy auch freiwillig ab. Nicht zu kooperieren hätte ja auch den Verdacht erregt. Doch die Polizei lädt dieses Mal nicht nur die Nachrichten herunter, sondern gleich den kompletten Inhalt des Handys, inklusive der gelöschten Dateien.
In diesen Dateien findet man später eine App, mit der man Textnachrichten timen und versenden kann, ebenso wie 20 bis 30 gefälschte E-Mail-Konten. Außerdem entdecken die Ermittler ein Foto von Carries Auto in den Dateien, das circa einen Monat vor dem Fund aufgenommen wurde. Das heißt, Liz wusste, wo sich das Auto befindet, lange bevor die Polizei es wusste.
Der IT-Spezialist kann außerdem zurückverfolgen, dass Liz Carrie 6-mal zu Hause angerufen hat und dass Liz dabei jedes Mal ihre Nummer verborgen hat. Aber Liz und Carrie haben sich ja nur einmal ganz kurz in Daves Flur gesehen und das ja nur für ein paar Sekunden. Kann es wirklich sein, dass Liz hinter all den Nachrichten steckt? Hat sie auch Carrie terrorisiert?
Dazu passt ein Video, das die Polizei später auf einem Videorekorder von Carrie finden wird. Es zeigt Carrie, wie sie etwas erschrocken, aber auch amüsiert, vor ihrem Auto steht, auf das jemand weiße Farbe gesprüht hat. Carrie sagt in die Kamera, dass da wohl jemandem die Farbe ihres Autos nicht gefallen habe. Sie hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, welche Lawine an Hass und Eifersucht gerade dabei war, auf sie zuzurollen.
In Liz' Handy-Daten finden die Ermittler auch das Foto von der gefesselten Frau, das Dave von Carries Account bekommen hatte. Er sollte ja denken, es handelt sich dabei um Liz und sich Sorgen machen. Wie man jetzt feststellen kann, hat Liz das Foto selbst mit ihrem Handy aufgenommen. All das erklärt so viel. Es erklärt, warum Liz' Name überhaupt so häufig in den Ermittlungsakten auftaucht. Sie hat sich selbst zum Opfer gemacht, um in ihrem gemeinsamen Leid Dave wieder nah zu sein.
Und das sind nur einige der Spuren, die zu Liz führen. Da wäre noch der Fingerabdruck auf der Bonbonschachtel in Carries Auto, der jetzt noch einmal überprüft und mit Liz' Abdruck verglichen wird. Und ja, die Abdrücke stimmen überein. Das bedeutet, dass Liz in Carries Auto war, bevor es von Dave auf dem Parkplatz entdeckt wurde. Doch was bedeutet das alles für Carrie? Was ist mit ihr passiert? Die Ermittler bringen einen Tracker an Liz' Auto an, um noch mehr Beweise gegen sie zu sammeln. Dabei stellen sie fest, dass Liz jeden Tag mehrmals um das Haus fährt, in dem Amy und ihre Kinder leben. Und mittlerweile auch Dave, der auf Anraten der Polizei wieder zu ihnen gezogen ist, um seine Familie zu beschützen.
Diese Tatsache scheint Liz überhaupt gar nicht zu gefallen. Sie erscheint zur großen Überraschung aller am 4. Dezember 2015, also gut ein Dreivierteljahr nach Wiederaufnahme der Ermittlungen, auf dem Polizeirevier. Der Grund? Sie will Amy wegen Belästigung anzeigen. Die Polizei ahnt, dass Liz nun Amy die ganze Carrie-Geschichte in die Schuhe schieben will. Doch keiner von den Ermittlern hat auch nur einen blassen Schimmer davon, wie weit Liz dafür gehen würde.
Denn einen Tag später, am 5. Dezember, geht ein Anruf bei der Notrufzentrale ein. Im Big Lake Park wurde einer Frau ins Bein geschossen. Diese Frau ist Liz. Sie erzählt der Polizei, dass sie vermutet, Amy stecke hinter dem Angriff. Dabei ist allen klar, dass Amy nichts damit zu tun und außerdem ein wasserfestes Alibi für die Tatzeit hat. Liz musste sich also selbst ins Bein geschossen haben, so unglaublich das auch ist. Und zwar mit der Waffe von Dave, die sie ihm zuvor aus seiner Wohnung gestohlen hat.
Doch die Polizei spielt mit, denn sie wollen, dass Liz ihnen erzählt, was sie mit Carrie gemacht hat. Also behaupten sie, dass sie Liz Hilfe brauchen, um eine Anklage gegen Amy aufzubauen. Doch dazu brauchen sie Details. Sie bitten Liz also, sich mit Amy in Verbindung zu setzen. Sie soll versuchen, Amy die noch fehlenden Details über Carries Verschwinden zu entlocken. Und Liz hat keine Ahnung, dass sie selbst die Hauptverdächtige ist.
Wenige Tage später leitet Liz tatsächlich Mails weiter, die Daves Ex-Frau Amy ihr vermeintlich geschrieben hat. Dabei ist allen klar, dass Liz diese Mails selbst gefaked hat. Doch Was in diesen Mails steht, darauf kommt's jetzt an. Darin schreibt nämlich die vermeintliche Amy, dass sie Carrie erstochen habe. Die Ermittler bohren nach weiteren Details. Und tatsächlich schickt Liz ihnen in den Tagen darauf immer weitere gefakte Mails. Die vermeintliche Amy gesteht darin, Carrie in ihrem Auto getötet zu haben, ihre Leiche in einen Müllsack gestopft, in eine Plane gewickelt und dann auf einer Mülldeponie verbrannt zu haben.
Das sind Informationen, die nur Carries Mörderin wissen kann. Und die Infos geben der Polizei jetzt einen Tatort, nämlich Carries Auto. Das Auto wird nochmal komplett untersucht. Doch alles scheint sauber. Bis jemand auf die Idee kommt und die Bezüge der Autositze entfernt. Auf dem Beifahrersitz befindet sich ein großer Fleck Blut. Blut, das durch eine DNA-Analyse eindeutig Carrie zugewiesen werden kann. Liz muss den Sitz also nach dem Mord komplett neu bezogen lassen haben.
Doch den finalen Beweis für Liz' Schuld findet der IT-Spezialist der Polizei auf einer SD-Speicherkarte, die in einem alten Tablet von Liz steckt. Darauf befinden sich unzählige Bilder, die Liz zwar alle gelöscht hat, die der Spezialist aber mühelos wiederherstellen kann. Neben zahlreichen Selfies von Liz entdeckt der Ermittler das Foto einer Leiche. Genau genommen ist es eine Aufnahme von einem Fuß.
An diesem Fuß lässt sich eindeutig erkennen, dass die Person, zu der der Fuß gehört, tot ist. Auf diesem Fuß befindet sich außerdem eine Tätowierung, nämlich das chinesische Schriftzeichen für das Wort Mutter. Und genau dieses Tattoo hatte Carrie auf ihrem Fuß. Damit besteht kein Zweifel mehr. Liz ist hier nicht das Opfer, sie ist die Täterin. Und sie hat Carrie ermordet und ihre Identität gestohlen. Die Polizei schätzt, dass sie etwa 40 bis 50 Stunden pro Woche dafür aufgewendet haben muss, um Carrie zu verkörpern. Also ein Vollzeitjob.
Dafür hat sie nicht nur Beleidigungen an Wände gesprüht, ihr eigenes Auto zerkratzt und ihre eigenen Klamotten zerschnitten, sondern sogar ihr eigenes Haus niedergebrannt, in dem Wissen, dass sich ihre zwei Hunde, ihre Katze und ihre Schlange noch darin befinden. Sie ist bereit gewesen, diese Tiere sterben zu lassen und ihren eigenen Kindern den Schmerz zuzufügen, nicht nur ihre geliebten Haustiere, sondern auch ihr Zuhause zu verlieren.
Und Liz hat sich ja sogar selbst ins Bein geschossen, um ihre Lüge aufrechtzuerhalten und den Verdacht von sich abzulenken. Sie hat Carrie getötet und einem 14-jährigen Jungen dadurch seine Mutter genommen. Nur, weil sie eifersüchtig war wegen eines Mannes, der ja von vornherein gesagt hat, dass er keine feste Beziehung will. Sie hat einer Mutter ihre Tochter genommen und mit ihrem Schmerz gespielt, als sie Nancy ja in die Obdachlosenunterkunft geschickt hat. Und wer weiß, wie weit sie noch gegangen wäre, um den Schein zu bewahren.
Am 22. Dezember 2016, also gut 4 Jahre nach der Tat, wird Liz festgenommen und des Mordes angeklagt. Es ist überhaupt kein leichter Fall für die Staatsanwaltschaft. Es gibt keine Leiche, keine Tatwaffe und keine Zeugen. Eine ziemlich schwere Ausgangssituation, um Liz Schuld zu beweisen und eine Verurteilung zu erwirken. Nur ein Schuldspruch kann Carries Ruf wiederherstellen und den Schatten verjagen, der seitdem auf ihrer Mutter Nancy, ihrem Sohn Max und der restlichen Familie liegt.
Doch die Beweise reichen aus. Die Polizei hat hervorragende Arbeit geleistet. Die vielen Stunden am Schreibtisch zahlen sich jetzt aus. Tatsächlich saß der IT-Spezialist wohl mehr als 3000 Stunden daran, um die Informationen aus Liz' Handy zu sortieren und zu entschlüsseln. Und hat dafür sogar eine wichtige Operation verschoben. Also voller Einsatz von Seiten der Behörden.
2017 wird Liz wegen Mord ersten Grades und Brandstiftung zweiten Grades zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ohne Möglichkeit auf Bewährung. Sie hat ein Netz aus Lügen und Schmerz gewebt. Doch am Ende war sie nicht die Spinne, sondern das Insekt, das sich in dem Netz verfängt. Sie hat Carrie sozusagen zweimal ermordet. Erst ihren Körper und dann die Erinnerung an sie. Und warum das alles? Tja, das ist die Frage. Mit Sicherheit aus Eifersucht.
Aber vielleicht auch einfach, weil sie gewinnen wollte. Dave gewinnen wollte. So zumindest lautet eine These, die in dem investigativen Reportagemagazin 2020 vom Sender ABC vertreten wird, das sich mit dem Fall beschäftigt hat. Liz hat dazu nichts gesagt. Sie beteuert bis heute ihre Unschuld.
Auch andere Größen aus der Medienlandschaft haben sich mit dem Fall auseinandergesetzt. Es gibt eine super interessante Netflix-Doku dazu, die heißt Lover, Stalker, Killer. Wer lieber liest, Die Autorin Leslie Rule hat ein Buch mit dem Titel A Tangled Web über den Fall geschrieben. Und kleiner Funfact, Leslie Rule ist die Tochter von Ann Rule, die ein Buch über ihre Freundschaft mit Ted Bundy geschrieben hat. Also True Crime durch und durch in der Familie.
Die drei Ermittler, die so wesentlich an der Aufklärung des Falls beteiligt waren, haben in Carys Namen übrigens einen Stipendienfonds an ihrem alten College gegründet, um so eine positive Erinnerung an sie zu schaffen.
Carys Mutter Nancy und ihr Sohn Max sind froh, endlich Klarheit zu haben. Nach all dem Schmerz kann jetzt endlich der Heilungsprozess beginnen. Dass Carrie tot ist, hatte Nancy schon die ganze Zeit über im Gefühl. Tatsächlich hatte sie einige Wochen nach dem Tod ihres Mannes einen Traum, in dem ihr Mann, also Carys Vater, zu ihr gesprochen hat. Er hat gesagt, dass Carrie bei ihm sei und dass alles gut sei. Umso schwieriger war es für sie, dass die Behörden lange nicht glauben wollten, dass es sich tatsächlich um einen Mordfall handelt.
Wenn Nancy jetzt zu ihrer Tochter sprechen könnte, dann würde sie ihr sagen, dass sie Carrie liebt und dass sie froh ist, sie in ihrem Leben gehabt zu haben. Sie würde ihr von Max erzählen, dem tollen Sohn, der ein großartiges Leben vor sich hat, und dass sie alle Carrie jeden Tag vermissen. Ähnlich geht es Dave. Auch ihm fällt eine riesige Last von den Schultern, aber er kann den Wahnsinn der letzten 4 Jahre nicht einfach so von sich abschütteln. Ebenso wenig wie das schlechte Gewissen, für Carries Tod irgendwie auch mitverantwortlich zu sein. Denn hätte er Carrie nie gedatet, dann wäre sie jetzt noch am Leben.
Aber das ist eine Entscheidung, die Dave nicht hatte. Und wer weiß, ob Liz dann nicht eine andere Frau als ihr Opfer gewählt hätte. Dave lebt heute, Stand 2024, mit einer neuen Partnerin in Nebraska. Die Narben der Vergangenheit sind immer noch sichtbar. Aber endlich hat er nicht mehr das Gefühl, ständig über die Schulter schauen zu müssen. Er achtet allerdings immer noch genau darauf, wem er seine Handynummer und E-Mail-Adresse gibt.
Dave bewahrt Carrie in liebevoller Erinnerung, denn zumindest die hat Liz ihm und den anderen nicht nehmen können. Die Erinnerung an eine lebensfrohe, starke Frau, die immer ein Lächeln auf ihrem Gesicht getragen hat. Also ich würde mal behaupten, dass die Leute, die gerade zuhören, die den Fall noch nicht kannten, auf gar keinen Fall mit diesem, ja, Plot-Twist gerechnet hätten. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal von dem Fall gehört habe, dass mich das unfassbar schockiert hat, wer eigentlich dahinter gesteckt hat und dass Carrie das Opfer hier in der Geschichte ist. Obwohl viele lange dachten, dass sie die Stalkerin ist. Das ist wirklich so ein absurder Fall und ich finde es einfach unfassbar, was Liz da, ja, was sie gemacht hat, wie sie das durchgezogen hat. Die hat das ja wirklich bis ins kleinste Detail alles geplant mit den falschen Konten und ja, allem, was sie da gemacht hat, oder?
Ich check, um ehrlich zu sein, auch nicht ganz, es kann doch nicht nur Eifersucht gewesen sein, oder? Die Liz zu dem bringt.
Naja, vor allem, ey, überleg mal, die kannte Dave 2 Wochen. Also, wie sehr kannst du denn into jemanden sein? Und die war ja richtig obsessed mit dem. Und ne, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Dave, so zumindest unsere Quellen, ihr von Anfang an klar gemacht hat, hey, ich möchte nichts Festes, ich möchte nur Spaß, was ja legitim ist, ne? Solange man das frühzeitig kommuniziert und beide Parteien ganz genau wissen, was sie hier von der in Anführungsstrichen Beziehung oder wie man das dann nennt, erwarten können, ist das ja auch in Ordnung. Ey, aber nach 2 Wochen das alles so durchzuziehen, einen Menschen zu ermorden und dessen Identität anzunehmen, das ist ja wirklich, also da weiß ich nicht mal, ob es dafür ein passendes Wort gibt, um das zu beschreiben.
Ja, auch nochmal zu Carrie, weil wir reden ja die ganze Zeit in dem Fall darüber, dass sie die Böse sei. Und auf einmal nach diesem riesigen Plot-Twist, den ich auch nicht habe kommen sehen, und wir alle dann rausfinden, dass Carrie eben wirklich das größte Opfer von allen ist. Ich meine, Dave ist auch hier ein riesiges Opfer, denkt ja sogar noch kurzzeitig, ey, ich habe Liz das alles angetan, so. Aber Carrie.
Du meinst
ist
Carrie angetan?
Naja, er hat ja kurzzeitig gedacht, okay, Liz kriegt ja von Carrie die ganzen Drohnachrichten.
Ach so, ja, ja, als quasi noch nicht klar war, was
genau.
Das ist. Ja, verstehe, okay.
Genau, das heißt, er hat ja sogar noch mit ihr Mitleid, er selbst auch ein Opfer. Und dann kriegen wir raus, nachdem wir halt die ganze Zeit darüber sprechen, dass Carrie die Böse sei, dass sie erstens tot ist und ja, halt einfach als, ja, als Mittel genutzt worden ist, so gesehen. Als ich das so gehört habe, irgendwie hat das einfach eine riesige Trauer in mir ausgelöst, weil das einfach in dieser Darstellung Carrie gegenüber so unfair ist.
Voll, ja, da sagst du was. Unfair ist da ein treffendes Wort. Und ey, vor allem hat sie ja dann Carries Mutter, Nancy, auch noch richtig verhöhnt und verspottet, indem sie sie in diese Obdachlosenunterkunft geschickt hat und gesagt hat, hey, da findest du deine Tochter. Also wie krass, dass man ja schon weiß, hey, ich habe deine Tochter ermordet und dann schickst du die Mutter da noch hin, die ja voller Hoffnung dahin gefahren ist. Also das hat ja wirklich Ausmaße angenommen. Das ist unfassbar. Jetzt wissen wir ja leider nichts über Liz Psyche und was da ja offensichtlich ja nicht ganz so in Ordnung ist, aber das ja ist einfach in so viele Richtungen total absurd, was da abgelaufen ist. Und auch für Dave, ne, also der hat ja jahrelang in dieser Angst gelebt, dass gleich irgendwas passieren könnte. So, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du ständig beobachtet wirst und dich nie sicher fühlst, nicht mal in deinem eigenen Zuhause und umziehst und dir dann trotzdem weiterhin Sorgen machen musst, nicht nur um dich, sondern ja auch um deine Kinder. Also diese ständige Angst, dieser ständige Stress, das muss ja auch wirklich furchtbar gewesen sein.
Absolut. Und also nochmal kurz zu dem Anfang, was du gesagt hast. Und genau deswegen denke ich auch, dass es nicht nur Eifersucht sein kann, was da in Liz irgendwie das losgetreten hat, dass sie Dave bedroht, dass Carrie umgebracht wird.
Aber um das Ganze hier positiv abzuschließen, haben zumindest die Hinterbliebenen jetzt endlich die Gewissheit, was wirklich mit Carrie passiert ist und die wahre Täterin wurde geschnappt. Und damit kommen wir auch zum Ende dieser Special-Geburtstagsfolge, aber nicht ohne nochmal ein ganz großes Dankeschön auszusprechen. Zuallererst an Lilly vom True Crime Podcast Food Crimes. Was schmeckt dahinter? Denn vielleicht habt ihr es erkannt, Lilly war so lieb und hat die Textnachrichten von vermeintlich Carrie, es war ja aber Liz, für uns eingesprochen. Also Lilly, vielen, vielen Dank. Den Link zum Podcast findet ihr auch nochmal über unsere Shownotes.
Und auch nochmal ein riesiges Dankeschön an Lando für dieses mega geile Cover. Wie gesagt, schreibt uns da gerne auch nochmal auf Social Media, was ihr da alles findet in dem Cover. Und natürlich riesiges Dankeschön an unseren Producer Falco, an unsere Redakteurinnen Johanna, Silva. Ihr seid die Besten und wir haben wirklich, also man kann es nicht oft genug sagen, wir haben ein ultra geiles Team. Es macht einfach mega viel Spaß.
Yes, auf jeden Fall. Und das letzte und größte Dankeschön gilt natürlich euch. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die entweder seit Tag 1 dabei sind oder seit 2 Jahren oder auch erst seit heute. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns über alle, die unsere Folgen so regelmäßig hören und uns auch Feedback geben und positive Bewertungen und was man alles so machen kann. Denn wenn ihr das nicht hören würdet, dann könnten wir das ja hier gar nicht machen. Also vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf alle weiteren Jahre, die wir hier hoffentlich noch Folgen für euch machen können. Danke.
Dankeschön. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.